Herzlich willkommen am Technical Summit. Freut mich sehr, dass ich die nächsten 60 Minuten mit euch gemeinsam über das Thema Cloud-Entwicklung, da ganz speziell für das Thema Web, sprechen darf. Mein Name ist Rainer Stroppeck, ich komme aus dem schönen Österreich, habe dort eine kleine Firma, mache relativ viel mit Azure und VSTS. Mehr Zeit für Vorstellung habe ich nicht. Wir haben nämlich ein vollgepacktes Programm mit 60 Minuten Demos. Ich habe nur eine einzige Slide, das ist nämlich genau die hier. Mehr habe ich nicht. Alles andere werden wir live machen. Und bei Live-Demos ist das so eine Sache. Ihr möchtet euch natürlich auch Wissen mit nach Hause nehmen, möchtet vielleicht was nachschlagen können, möchtet mehr lesen über die Dinge, die ich hier zeige und verwende. Ihr braucht euch keine großen Notizen machen. Der wichtigste Link bei diesem Vortrag ist der hier, bit.ly/techsummitwebdev. Ich kann es später auch noch mal am Ende größer herzeigen. Dort findet ihr das GitHub Repository mit dem gesamten Quellcode und den Schritt für Schritt Anleitungen, falls ihr das nachvollziehen wollt, Links zu allen Tools, die ich herzeige und alles drum und dran. Also aufpassen, keine Notwendigkeit zum Mitschreiben, und damit sind wir auch schon im Visual Studio. Mein Szenario für die heutigen 60 Minuten ist, dass ich gerne mit euch gemeinsam eine Web-Anwendung mit ASP.NET Web API, also RESTful Web API im Backend, einer Angular 2 Applikation im Frontend machen möchte und das Ganze mit möglichst vielen Cloud-Diensten voll automatisieren. Automatisieren, alles zu automatisieren, ist ja ein ganz wesentlicher Bestandteil von DevOps, und genau nach diesem Motto wollen wir vorgehen. Jetzt ist das so mit der Automatisierung, da muss man eine ganze Menge Server und Dienste konfigurieren und bis das alles zusammenspielt, und genau hier bin ich ein riesengroßer Fan der Cloud. All die Dienste, die ich heute herzeigen werde, nutzen wir selbst, teilweise seit Jahren, teilweise seit kurzem, je nachdem, wie lange es diese Dienste gibt. Also ich kann euch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, mit unserer eigenen Software, unseren eigenen Deployments nach Azure, unseren eigenen Betriebserfahrungen, das funktioniert wirklich hervorragend. Gut, und damit legen wir los und wir gehen gleich in die erste Demo, in die erste Herausforderung, die wir zu lösen haben. In einem Webentwicklungsprojekt, das man nicht unbedingt alleine macht, hat man relativ schnell in einem Team die Herausforderung, dass man sich Artefakte teilen muss. Man muss sich Class-Libraries teilen, sprich NuGet-Packages, man muss sich vielleicht irgendwelche TypeScript-JavaScript-Packages teilen, sprich NPM, und möglicherweise will man das nicht unbedingt, wenn man nicht Open Source macht, über GitHub nach außen für die Welt zur Verfügung stellen. Man braucht einen eigenen NuGet-Server, man braucht einen eigenen NPM-Server, und genau das wird unser erster Schritt sein. Was ich hier vorbereitet habe, ist in Visual Studio eine kleine Class-Library. Es geht jetzt überhaupt nicht ums Detail, was da drinnen ist. Es ist nützlicher Code, der da drinnen ist. Der hat was mit Azure Active Directory zu tun und hat was mit Azure Storage zu tun. Aber darum geht es in dem Vortrag nicht. Mein Punkt ist, dass diese Class-Library, die wir hier sehen, im Endeffekt zu einem NuGet-Package wird. Das heißt, wir haben hier drin einen NuSpec-File, und ich werde jetzt auch nicht auf die verschiedenen Details von NuGet eingehen und .NET Standard und Core und alle diese Unterschiede. Wir nehmen einfach mal mit, wir haben folgendes Problem für die erste Demo. Wir haben hier eine Class-Library, die im Backend, im .NET Backend verwendet werden soll, und die möchten wir gern automatisiert bauen. Wir brauchen einen eigenen NuGet-Feed, der sich dann auch im Frontend für NPM eignen würde, und das Ganze wollen wir automatisiert auch dort rauspushen. Das wird unsere erste Aufgabe sein. Dieses Programm, was ich hier drinnen habe, das verwalte ich auf GitHub. Das ist dieses Repository, und hier drinnen gibt es genau dieses Projekt. Ihr seht das, ist auf GitHub. Warum? Ich möchte auch hier herzeigen, Quellcode-Verwaltung in der Microsoft Cloud ist nicht ein geschlossenes System. Ihr könnt VSTS verwenden. Ich bin sicher, die meisten kennen VSTS und haben es schon mal probiert. Deshalb habe ich mir gedacht, machen wir was anderes, was vielleicht ganz spannend ist. Holen wir uns den Quellcode von GitHub. Gut, das habe ich hier drinnen, und das Erste, was ich machen möchte, ist, ich möchte dieses Zeugs bauen. Wer kennt denn das VSTS oder TFS Build-System, zumindest grundlegend? Okay, die meisten. Das habe ich mir gedacht. Das heißt, wir werden hier nicht auf die Grundlagen eingehen. Ich denke mir, dieses Bild hier, das kennen die meisten, das ist eine recht einfache Sache. Der geht hier einfach her, macht ein NuGet Restore, macht ein Build, MS Build of the Solution, und kopiert dann die Artefakte in die Drop Location. Nichts Besonderes. Was vielleicht ganz interessant ist an dieser Stelle, ist hier die Verbindung zum GitHub Repository. Für die, die die Cloud nicht so gut kennen, ich musste nichts dafür tun, hier läuft nicht mein eigener TFS, sondern das ist einfach das Cloud Service von Microsoft, VSTS, voll gemanagt, verbunden mit einem anderen gemanagten Service, das draußen offen im Internet ist, in diesem Fall GitHub, und das habe ich hier verbunden. Hier gibt es die Möglichkeit, dass man hier im Hintergrund Verlinkungen vorsieht. Hier sieht man das. Hier habe ich meinen GitHub-Account in meinem VSTS verlinkt und dadurch kann ich hier im Bild sofort auf mein GitHub-Repository zugreifen. Und was wir hier machen wollen, ist, wir wollen diesen Bildprozess ein wenig anpassen und ich würde gerne an dieser Stelle einen NuGet-Packager-Step hinzufügen. Machen wir das. Dieser NuGet-Packager-Step soll nach dem Bild laufen und hier müssen wir jetzt auswählen, was wir bauen wollen. Das Schöne an diesem automatisierten Bild ist, dass wir dafür keine Infrastruktur vorsehen müssen. Wir nehmen nur das entsprechende NuSpec-File und suchen uns aus, wo denn das ganze Zeugs dann landen soll. Ich würde sagen, das packen wir, ja, wo denn hin, in das Verzeichnis bin und da gehen wir vielleicht auf die Build Configuration. Hoffentlich vertippe ich mich nicht. Dann können wir noch sagen, wie wir die Packages versionieren wollen. Auch das müssen wir nicht selbst erfinden, sondern wir können hier beispielsweise auf Date and Time losgehen. Die Major, Minor und Patch Release können wir hier direkt im Bild festlegen. Natürlich, wenn ihr Experten seid, könnt ihr ja auch mit Scripts arbeiten, um irgendeine Logik für die Versionierung einzubauen. Für unsere Demo an dieser Stelle sollte das schon reichen. Damit speichere ich mir diesen geänderten Bildprozess ab und wir kommen zum nächsten Cloud-Service, was wir sehr schätzen gelernt haben, nämlich zum Hosted Build Controller. Hosted Build Controller bedeutet, ich muss mich nicht um meine eigenen Build-Server kümmern, sondern Microsoft kümmert sich um diese Build-Server. Ich kann einfach, wie ich es brauche, meine Bildprozesse starten und in wenigen Momenten, wenn alles gut geht, sonst ist die Session relativ schnell vorbei, sollte der Hosted Agent meine Bildanforderung übernehmen und ich sollte ihm zuschauen können, wie er meinen Bild durchführt. Also Takeaway an der Stelle, es ist wirklich sehr angenehm in der VSTS Build Cloud zu arbeiten, weil man die notwendigen Ressourcen eben nicht selbst vorsehen muss, sondern wenn man Glück hat, in absehbarer Zeit kommen sie dann aus der Cloud und der Build läuft automatisch. Während dieser Build hier wartet, werden wir jetzt nicht warten und schauen, was der so tut, sondern ich kann euch hier ein weiteres Service in der Zwischenzeit zeigen, das für Webentwicklung sehr wichtig ist. Und zwar das ist das Feature, das uns jetzt das Thema Package Management abnimmt. Seit kurzem ist VSTS ein kompletter NuGet und NPM Server. Man kann aus dem Marketplace die Unterstützung für Packages dazu installieren. Das ist überhaupt kein Thema, geht man auf den Marketplace, sucht sich das Package Management raus, klickt auf Installieren und wenige Momente später ist das Ganze in VSTS stets zur Verfügung. Und was wir jetzt machen können an dieser Stelle, wir können, ich zoome ein wenig rein hier, einen Feed erstellen, ich nenne ihn mal Tech Summit Live, so schaut das aus, kann hier noch ein paar Settings ändern beispielsweise und dieser Feed ist jetzt automatisch sowohl ein NuGet als auch ein NPM-Feed. Das heißt, ihr könnt ihn verwenden, um eure clientseitigen Komponenten, aber auch eure serverseitigen Komponenten im Team auszutauschen. Wir können hier unten wählen, ob es ein Upstream-NPM-Repository geben soll, dann kann ich quasi aus einem einzigen NPM-Feed sowohl meine lokalen Pakete als auch die aus der Cloud herunterladen. Es gibt aber hier auch andere Konfigurationsmöglichkeiten. Mein Job ist hier nicht so sehr ins Detail zu gehen. Ich klicke hier einfach mal auf Create und damit haben wir in diesem Fall einen neuen Feed angelegt. Wenn wir mit diesem Feed arbeiten wollen, klicken wir hier auf Connect to Feed und dann bekommen wir hier drinnen die Feed-URL, wie ihr seht. Mit dieser Feed-URL können wir jetzt sowohl im Build-System NuGet-Packages und NPM-Packages rauspushen, aber wir können auch in Visual Studio die entsprechenden Packages von diesem Feed herunterladen. So, schauen wir mal, wie es unserem Build geht, ob sich da schon was tut oder nicht. So, klicken wir da mal drauf. Dieser Build läuft und er ist fertig. Wunderbar. Er ist running, aber die Dinge sind schon alle grün. Das sieht wunderbar aus. Wir sehen an dieser Stelle, der NuGet-Packager ist durchgelaufen. Man kann ihm genau zusehen, was er tut. In Wirklichkeit ist der Build nichts anderes als ein Script-Generator. Er generiert PowerShell- oder Bash-Scripts, die dann auf einem in diesem Fall gehosteten Server ausgeführt werden. Und wir können hier auch in die Artefakte reinschauen. Visual Studio Team Services stellt eine eigene Drop-Location zur Verfügung. Ich brauche keinen File-Server dafür. Und wenn alles gut geht, dann sollten wir hier drinnen ein NuGet-Package sehen, das auch entsprechend versioniert ist. Und hier drinnen seht ihr das. Das heißt, wir haben jetzt sehr einfach nur durch Einchecken unserer Class-Library in GitHub und durch Erstellen des Build- und Release-Prozesses dieses NuGet-Package in der Cloud ohne einen einzigen Server gebaut. Das ist schon mal ein schöner Erfolg. Jetzt wollen wir dieses Package natürlich wirklich in unseren Feed reinbringen und das machen wir über das sogenannte Release Management. Im Build Management baut man seine Artefakte, seine DLLs, seine NuGet Packages, seine Installer, wenn es ein Full Client ist, seine APKs, wenn es irgendwelche Xamarin Apps sind, seine geuglifieden und getree-shaken JavaScript-Dateien, was auch immer. Und im Release-Management kann ich diese Dinge dann tatsächlich irgendwo veröffentlichen. Und ein NuGet-Package möchte ich natürlich veröffentlichen. Und an dieser Stelle machen wir jetzt genauso eine Sache. Wir holen uns von unserem Build, im Moment haben wir nur einen, und zwar automatisiert, auch das ist ganz nett, diese Systeme arbeiten alle Hand in Hand, die arbeiten zusammen. Ich sage einfach Continuous Deployment, dann schnappt er sich mein NuGet Package und veröffentlicht automatisch nach jedem erfolgreichen Build, natürlich könnte ich auch Unit-Tests hinzufügen, dazu kommen wir später, meine Version auf NuGet. Wenn ich mir das hier ansehe, dann kann ich hier Release Tasks eingeben und das werde ich tun. Vorher hole ich mir allerdings meinen neu angelegten Package Feed, hier die entsprechende URL raus, gehe hier rüber und füge jetzt hier unter Package einen NuGet Publisher Step hinzu. Dieser NuGet Publisher Step will als erstes von mir wissen, na, wo er denn mein NuGet Package findet. Das findet sich und zwar, ja, Stern ist gut, allerdings beginnt es mit shop.azureutilities. So habe ich das Ding genannt und es ist ein NuGet-Package, den Rest kann ich weggeben. Durch die Wildcards hole ich mir die Versionen raus und ich verwende den internen NuGet-Feed und paste hier genau diese NuGet-URL rein, die ich gerade angelegt habe. Damit speichere ich mir das Ganze ab. Ich werde dem Ding jetzt keinen großen Namen geben, aber etwas besser können wir es vielleicht machen. Schreiben wir hier NuGet hin, publish. Sieht gut aus. Und damit kann ich, speichern wir ab, damit kann ich jetzt eine Release erstellen und kann ihm sagen, er soll bitte, ich könnte jetzt nochmal ein Bild starten, dann würde es automatisch gestartet. Aber an dieser Stelle sage ich ihm jetzt, er soll bitte aus meinem letzten Bild eine Release erstellen. Dieses Release Management ist relativ mächtig, das kann eine ganze Menge. Man kann zum Beispiel hier Workflows einführen, man kann ihm sagen, ich möchte gerne erst einen Menschen in den Prozess einbinden, der sagen muss ja oder nein, Daumen rauf, Daumen runter. Das gilt jetzt bitte nicht nur für NuGet-Packages, sondern auf die gleiche Art und Weise kann ich Web-Applikationen deployen, kann ich Docker-Container deployen, was immer ich tun will. Also Release Management ist die Artefakte in Produktion stellen und Build-Management, da geht es darum, dass ich meine Artefakte baue. Ich kann hier auch wieder in die Logs schauen und ihr seht, auch hier ist es der Hosted Agent. Ich muss mich um nichts kümmern. Das macht dieser Hosted Agent automatisch. Der startet jetzt dann irgendwann, da ist er. Und wenn alles gut geht, dann sollte nach dem Initialize Agent, der hat sich jetzt die entsprechenden Scripts runtergeladen auf den Hosted Agent und müsste jetzt dann hier gleich den NuGet Publisher durchführen. Und wenn die Demo-Getter gnädig sind, dann sollten wir in wenigen Momenten unseren NuGet-Feed online haben. Fassen wir zusammen, durch NuGet und NPM ist es jetzt viel einfacher geworden, Package-Management gehostet in der Cloud durchzuführen. NuGet-Publisher ist hier, Packages schauen wir rein, ob jetzt wirklich unser Feed da ist. Jawohl, hier ist unser Feed, jetzt haben wir unseren NuGet-Feed und genauso wird es mit NPM funktionieren. Und wenn wir das jetzt in unsere zweite Solution, die ich vorbereitet habe, installieren wollen, gehen wir einfach in die Package-Manager-Konsole und pasten dieses eine Kommando, das ihr jetzt gerade gesehen habt, im VSTS, pasten es einfach rein und verbinden damit meinen NuGet-Server, den ich gehostet in VSTS in der Cloud laufen habe, mit meiner lokalen Solution. Und wenn alles gut geht, sollten wir jetzt gleich die eine DLL da drinnen sehen in dieser Solution und der Build sollte erfolgreich sein. Der letzte Build ist schief gegangen, wie ihr seht, da haben ihm nämlich diese Azure Utilities gefehlt und nach dem Hinzufügen des NuGet-Packages sollte eigentlich diese Applikation laufen. während wir hier warten, diese Applikation ist ein Web-API, ist eine RESTful Web-API, die macht nicht allzu viel, die nimmt einfach ein GET auf einen Endpoint für Products entgegen, gibt sie 3 Products zurück und man kann eine Bestellung, eine Order reinschicken und die speichert das Ganze in Azure Table Storage. Das ist alles, was sie tut. Es geht hier nicht um den detaillierten Inhalt. Schauen wir mal, ErrorList ist noch da, ich starte den Build und wenn alles gut geht, dann sollten wir in Kürze diese 3 Fehler verschwinden sehen. Jawohl, sieht wunderbar aus. Genau so wollen wir das haben. Genau so sieht das aus. So, gehen wir zum nächsten Schritt. Jetzt haben wir diese Web-API und jetzt wollen wir diese Web-API natürlich ebenfalls bauen. Wenn wir diese Web-API jetzt bauen, dann hätten wir spätestens beim NuGet-Restore ein Problem. An dieser Stelle müssen wir uns jetzt um die Feeds kümmern und hier tragen wir jetzt genauso die Feed-URL ein. Ah, das ist die falsche. Moment, ich kopiere sie mir nochmal. Connect to Feed. Diese Feed-URL, die trage ich hier ein. Jawohl. Und das Ganze landet im NuGet.config. Dieses NuGet.config kümmert sich darum, dass die Bildautomatisierung in VSTS ebenfalls weiß, wo die NuGet-Packages herkommen. Ich starte mal kurz diese Web-API, nur zum Ausprobieren, ob alles noch gut läuft. Und dann gehen wir in unseren Postman und sagen mal ein Get of Products und wenn alles gut geht, dann sollten wir hier ein paar Products zurückbekommen. Dann hat unsere erste Demo erfolgreich funktioniert. Jawohl, wir bekommen 3 Produkte zurück, alles bestens. Lokaler Test hat super funktioniert und jetzt wollen wir genau diese Sache bilden. Das heißt, wir checken unsere Änderungen ein, kein Thema, Changes. Wir sehen, unser NuGet-Config hat sich geändert, unser Packages-Config hat sich geändert und das CS-Proj. Ich schreibe hier einfach Live-Demo rein. Ich pushe das Ganze nach GitHub. Und damit sollte mein GitHub aktualisiert sein. Nächster Schritt. Jetzt möchten wir diese Web-API bauen. Das wird unser nächster Job sein. Das heißt, wir gehen hier wieder auf Bildautomatisierung und natürlich wollen wir nur im ersten Schritt bauen und dann wollen wir diese Web-API auch sofort raus nach Azure ziehen. Das heißt, ich möchte eine durchgehende Pipeline haben. Ich möchte gerne Code ändern, in GitHub einchecken. GitHub spricht mit VSTS. VSTS triggert Build. Build läuft, führt Tests durch, wenn die Tests gut gehen, triggert das ganze Release-Management. Release-Management pusht das nach Azure in einen eigenen Test-Slot. Dort möchte ich noch finale Tests durchführen und dann soll er einen sogenannten Swap machen, sodass das wirklich in Produktion läuft. Das ist der Schritt, den ich jetzt machen möchte. Erstellen wir eine komplett neue Definition, aber natürlich beginnen wir nicht von Grund auf, sondern wir beginnen mit einem Template. Mit einem Template, das uns gleich die wichtigsten Schritte schon vorsieht. Gut, und genau da müssen wir jetzt ein paar Änderungen vornehmen. Das erste beim NuGet Restore, wir wollen jetzt, wie gesagt, unsere Web-API bauen. Halt, falsches Repository gewählt, sorry, wir wollen zum Tech Summit hier. Viel besser. Wir wollen unsere Web-API bauen. Ich wähle damit mein Solution-File und dann will er hier mein NuGet.config. Dieses NuGet.config findet sich jetzt in meinen Azure Utilities. Das ist genau dieses XML-File, wo ich gerade... in der Web-API. Vielen Dank. Hier. NuGet.config. Das ist genau dieses NuGet.config, das auf unseren neuen Feed geht und damit wird er sich von dort die Sache holen. Dann bauen wir an dieser Stelle unsere Web-API, das ist genau die hier, und dann brauche ich hier noch ein paar Arguments, die ich mir vorbereitet habe in meinen Unterlagen an dieser Stelle. Und zwar möchte ich in diesem Build-Thema da drinnen, wenn ich es finde, genau hier, möchte ich gerne ein Web-Deploy-Package erstellen. Ich hoffe, ihr seid vertraut, das ist ein Web-Vortrag, das heißt, ihr werdet wahrscheinlich wissen, was ein Web-Deployment-Package ist. In diesen Sachen steht einfach nur drinnen Web-Publish-Method-Package, das heißt, er wird ein ZIP-File erstellen, wo mein gesamter ASP.NET Web-API-Backend-Code drinnen ist an dieser Stelle. Sollte eigentlich kein Thema sein, ist gut. passt. Wir haben auch ein paar Unit-Tests. Wir können ein paar Tests durchlaufen lassen. Ich habe hier in meiner Solution, ihr könnt euch den Code dann gerne ansehen, ein paar Unit-Tests. Wir möchten natürlich, dass unser Build nur dann durchläuft, wenn der und der und der Test durchlaufen, und zu Demonstrationszwecken habe ich einen davon erstellt, der failing ist, der schlägt fehl, der hat einen Ignore-Attribut drüber, das VSTS beim Bilden weiß, dieser Test ist irrelevant. Besonders spannend ist dieser Test hier, dieser Test Product API. In diesem Fall habe ich mich im Backend für .NET, ASP.NET Web API, also .NET 4.6.1 entschieden und nicht für .NET Core. Warum habe ich für diese Demo nicht .NET Core genommen? Das hat zugegebenermaßen einen einfachen Grund. Die Tools für .NET Core in Sachen VSTS und Co. sind noch nicht so poliert, wie sie mal sein werden. Das ist alles noch Preview. Ich habe nur 60 Minuten. Man könnte die gleiche Demo auch mit .NET Core machen, aber das wäre einfach zu viel Herumklickerei und ein paar Scripts muss man einspielen und so. Das würde keinen Spaß machen. Ja. Deshalb habe ich mich an dieser Stelle an .NET 4.6.1 und unter Anführungszeichen alter Web-API orientiert. Aber das Konzept bleibt gleich. Was ich hier mache, ist, ich benutze die Self-Hosting-Funktionalität von Owin. Gleiches könntet ihr natürlich mit .NET Core machen. Und starte im Test in Memory einen entsprechenden HTTP-Listener. Ich starte meine Web-API und teste diese Web-API. Und dieses Ding verwendet auch in diesem Fall eine Mockup-Startup-Klasse, die hier, wie wir sehen, wenn ich etwas reinzoome, MEF verwendet, also Dependency Injection. Und an dieser Stelle, also Microsoft Fakes, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Microsoft Fakes ermöglicht es mir, dass ich zum Beispiel die Data Access Layer, die normalerweise auf Table Storage gehen würde, wegmocke und stattdessen eine Klasse reintue, die einfach statisch irgendwelchen Content zurückgibt. Dadurch kann ich meine Web-API inklusive der RESTful Web-API-Logik testen, ohne dass ich im Hintergrund am Hosted Build Controller irgendwelche Data Storages, komplexe Datenbanken oder ähnliches aufbauen muss. Das ist das vielleicht ganz Interessante an diesem Test. War es euch zu schnell? Kein Thema, ich habe alles veröffentlicht, schaut euch den Quellcode an, das funktioniert wirklich recht nett. Wir können es übrigens hier auch gerne ausprobieren, damit wir lokal sehen, dass das alles gut geht. Ich lasse das mal laufen und wenn ich Glück habe, dann sollten wir drei grüne Häkchen hier sehen. Zwei grüne Häkchen. Einer ist ja auf Ignore gestellt, deshalb haben wir hier ein gelbes Dreieck. Okay, super. Damit haben wir ja den Test. Da sollten wir uns jetzt aussuchen, wo denn dieses Test Assembly ist. Ich habe das Testprojekt genannt shop.tests und da soll er sich drinnen suchen, ja, in allen Unterverzeichnissen, Build Configuration und die DLL trägt irgendeinen Namen, Stern Test, Stern DLL. Das ist richtig so, das ist in Ordnung so. Okay, das sieht hervorragend aus, damit können wir das testen. Es wird noch was gepublished, es wird noch was gekopiert, aber das ist alles gut. Ich glaube nicht, dass ich allzu viel vergessen habe. Nennen wir das mal Build Web API und lassen wir diese Web API mal laufen. Jetzt startet unser Build und jetzt haben wir im Gegensatz zum vorherigen Step nicht nur Build-Automatisierung, sondern auch Test-Automatisierung. Dieses Mal ist der Hosted Build Controller etwas schneller gewesen. Er hat sich schneller darum gekümmert und zur Erklärung, was hier passiert, steht da oben Initialize Agent. Das ist die Zeit, die er braucht, um seinen Build Controller für den Build-Prozess vorzubereiten. Er nimmt jetzt quasi Verbindung auf zu dem Hosted Agent, zu dieser VM, was auch immer das im Detail ist, zu diesem Build-Agent, der läuft in dieser Variante, so wie ich es jetzt hier aufgesetzt habe, unter Windows und ich muss mich in keiner Weise darum kümmern, Microsoft stellt ihn mir zur Verfügung. Sobald diese Connection initialized ist, was jetzt der Fall ist, wird er sich die entsprechenden Scripts laden. Das steht jetzt Downloading Task, NuGet Installer, VS Build, VS Test und so weiter. Das heißt, er holt sich aus einem Repository die Scripts, in diesem Fall PowerShell Scripts, die notwendig sind, um die verschiedenen Steps in meinem Build-Prozess wirklich durchzuführen. Und die führt er jetzt einfach nacheinander durch. Jetzt macht er als erstes das NuGet Restore und da wird es schon spannend, denn erinnert euch, bei diesem NuGet Restore greifen wir nicht nur auf NuGet.org, sondern wir greifen auf unseren eigenen NuGet-Feed zu und dieses grüne Häkchen, das lässt jetzt ein paar Steine von meinem Herzen poltern. Ja, es ist gut so. Wir haben das geschafft. Wir haben unseren eigenen NuGet-Feed in unserem Bild eingebaut. Jetzt baut er die Solution, die Web-API-Solution. Hoffentlich bekommen wir hier ebenfalls ein grünes Häkchen. Und dann läuft auch schon der Test. Der Test sollte ein paar Sekunden dauern. Hier läuft der Testrunner auf VSTS und sollte uns dann hoffentlich einen grünen Check geben und sagen, jawohl, ist alles gut. Rainer, du hast keinen Fehler gemacht. Der Test läuft erfolgreich durch. Schauen wir mal. Er hat auf jeden Fall einen Test erkannt. Das warten wir noch ab. Ja, genau das wollen wir sehen. Three pass, er passed two, skipped one. Exakt das haben wir auch lokal gesehen. Er baut jetzt den Rest und hat jetzt unser Web-Deploy-Package, unser ZIP-File, bestehend aus unseren DLLs und sonstigen Artefakten, die da rausfallen aus unserem Bild, hat er jetzt erstellt und die können wir uns jetzt auch hier ansehen. Unter Artifacts sollten wir jetzt hier eigentlich direkt am Bildserver, wenn alles gut gegangen ist, ein ZIP-File sehen, das er genau nicht genommen hat. Das ZIP-File hätte er eigentlich nehmen sollen. Lasst mich nochmal kontrollieren. So, Build Web API, Edit. So, wir haben hier Copy Files. Auf der Bühne registriert. Das wird eigentlich kopiert. Und zwar zur Erklärung: Wir haben hier hinten eingetragen, er soll das Package erstellen auf das Staging Directory. Und das Staging Directory wird an sich veröffentlicht. Ah, ich sehe schon meinen Fehler. Ich sehe meinen Fehler schon. Und zwar, was ich. Na? Denkst du? Staging Directory, Target Folder. Lasst mich noch kurz schauen. Den können wir rauswerfen. Publish Drop Location. Hätte eigentlich alles laufen sollen. Macht nichts. Ist überhaupt nicht schlimm. Ich kann es euch hier zeigen. Irgendwo habe ich einen kleinen Fehler. Ich möchte aber jetzt mal weitermachen. Ich kann es euch hier zeigen. Ich habe es nämlich vorher natürlich zur Sicherheit schon laufen lassen. Und hier sehen wir, wie es aussehen soll. Artifacts. Und hier unter Explore sollte es an dieser Stelle, seht ihr, hier das entsprechende ZIP-File geben. Dieses shop-web-api.zip. Aber das ist überhaupt kein Thema. Ich habe es ja zur Sicherheit vorher laufen lassen. So. Gut. Wenn wir jetzt dieses ZIP-File wirklich nach Azure deployen wollen, dann können wir das tun. Und zwar können wir das tun, indem wir hier in Release Management einsteigen und an dieser Stelle editieren wir den mal. So, hier. Editieren wir den mal. An dieser Stelle was Interessantes machen. Wir können nämlich hier unsere App, unser ZIP-File, das ihr hier drinnen seht, können wir mit einem vorgefertigten Task gleich auf Azure App Services deployen. Was wir tun können, ist, wir können unser VSTS, das seht ihr hier, verbinden mit Azure. Und zwar gibt es hier direkt in VSTS die Möglichkeit, dass man sich mit dem Azure Resource Manager verknüpft. Dadurch weiß mein VSTS-Server, fully managed, dass es im Hintergrund Azure gibt, ebenfalls fully managed. Und er kann dieses ZIP-File mit IIS Web Deploy-Mechanismen wirklich rausschicken nach Azure und damit in Produktion setzen. Das ist genau dieser Step. Alles, was man hier tun muss, wenn man hier rüber schaut, ist, man gibt ihm an, in welche Subscription will ich es deployen, wie heißt das Service, in das ich es deployen will, das gibt es dort in Azure. Möchte ich gerne einen bestimmten Slot deployen? Slot heißt, ich habe in dieser Web-App, in App-Services, mehrere Slots wie Dev, Test, Pre-Production, Production und ähnliches. In diesem Fall deploye ich in den Test-Slot. Ich möchte dieses Ding nicht gleich in Produktion setzen. Und dann sage ich ihm, welches Web-Deploy-Element ich gerne verschicken möchte. Ich könnte hier dazwischen jetzt noch weitere Tests einbauen. Ich könnte mir zum Beispiel eigene Tests bauen, die diese Testumgebung, diese Web-API nochmal ausprobieren. Da könnte ich mit HTTP-Client ein paar Requests hinschicken und schauen, ob die API auch wirklich das tut, was sie tun soll. Und am Schluss kann ich, und dieses Ding ist noch in Preview, deshalb ist es ganz besonders interessant, weil es neu ist und aus meiner Sicht eine wertvolle Ergänzung, ich kann an dieser Stelle die Slots swappen. Was ich hier mache, ihr seht das hier auf der rechten Seite, ist, ich swappe hier den Test-Slot mit dem Production-Slot. Dadurch wird meine Testumgebung zur Production-Umgebung und die Production-Umgebung zur Testumgebung. Das hat uns schon einige Male in der Praxis den Hals gerettet. Warum? Wenn ein Kunde anruft und sagt, hey Rainer, ihr habt gerade eine neue Version auch rausgestellt und die hat aber da oder dort einen Bug, dann hat man durch dieses Swapping immer noch die Möglichkeit, dass man schnell zurückswappt und dann ist die alte Produktionsumgebung wieder da. Ich kann meinen Bug korrigieren, sollte natürlich nicht die Regel sein, sondern die Ausnahme, aber es ist ein tolles Sicherheitsnetz, das mir diese verschiedenen Slots zur Verfügung stellt. Wir können das gerne mal ausprobieren. Erstellen wir einfach eine Release, holen wir uns den letzten Build hierher, der gelaufen ist. Ich greife jetzt einfach auf das ZIP-File vor, das ich vorher schon gemacht habe. Und dann können wir ihm genauso wie vorher, wenn wir hier auf die Releases gehen, zuschauen bei den Logs, wie der Hosted Agent sich sein Web-Deploy-Package nimmt und dieses Web-Deploy-Package nach Azure stellt. In Azure sieht das Ganze dann so aus, dass wir hier eine Web-API haben, die heißt TechSummit-API und da drinnen gibt es jetzt unter Deployment-Slots die Möglichkeit, dass ich meine verschiedenen Slots anlege. Ich habe hier eben meinen Test-Slot und genau in diesen Test-Slot deployen wir jetzt Azure App Services, für die es noch nie gehört haben, ist im Prinzip ein Webserver, eine Webfarm as a Service. Kein Remote Desktop Service, kein Installieren von IIS, kein Konfigurieren von irgendwelchen Plugins, sondern all das ist Managed as a Service von Microsoft und genau in dieses PaaS Service spielen wir hier unsere Release rein. Schauen wir mal, wie es unserer Release geht. Das sieht schon gut aus, das heißt, das Initialisieren ist fertig. Er holt sich jetzt gerade die Artefakte, in diesem Fall das Web-Deploy-Package. Das holt er sich aus meinen Bildergebnissen raus. Und wenn alles gut geht, sollten wir in wenigen Momenten sehen, dass das Deployment erfolgreich ist. Ihr seht, an dieser Stelle läuft jetzt das Deployment in den App-Service-Slot. Wir deployen jetzt in die Testumgebung und am Ende, wenn wir auch hier ein grünes Häkchen haben, sollten wir beim letzten Schritt, beim Manage-Schritt, sehen, wie er die Slots swappt und wir tatsächlich dann unser neues Deployment online haben. Während diese Sache hier läuft, es macht nicht allzu viel Spaß zuzuschauen, möchte ich gerne eine weitere Demo zeigen, ein weiterer Dienst, der aus meiner Sicht für Web-Applikationen hervorragend geeignet ist. Und zwar, ich habe hier das Problem in meiner Web-Applikation, dass ich meine Secrets irgendwo verwalten muss. In meinem Fall speichere ich meine Daten in Azure Table Storage. Und Azure Table Storage braucht einen Connection String, eine sogenannte Shared Access Signature. Ja, wo soll ich jetzt dieses Shared Access Signature im Endeffekt speichern? Gebe ich sie ins web.config, gebe ich sie in eine Environment-Variable? Eine gute Stelle, um so etwas zu speichern, ist ein weiterer Azure-Dienst, den ich euch hier zeigen möchte, und zwar das sogenannte Key Vault, der Schlüsselbund, wenn ihr so wollt. Da übrigens unser Deployment, hurra, nächste Demo hat funktioniert, hat wunderbar funktioniert, er hat mein ZIP-File genommen und hat es online gestellt. Machen wir die Key Vault-Demo fertig und dann kehren wir hier zurück. Key Vault sieht so aus, dass man sich hier einen eigenen Dienst in Azure anlegen kann und in diesem Key Vault kann ich jetzt hier mit Namen, ich mache sie etwas breiter, mit Namen meine Secrets hinterlegen. Das heißt, ich bin hier reingegangen als Azure-Administrator und habe hier, ihr seht, zu Demo-Zwecken habe ich hier schon eine ganze Historie von Keys drinnen, habe an dieser Stelle jetzt meinen Secret Identifier, das besteht nur aus dem Namen meines Key Vaults plus dem Namen des Secrets. Ihr seht da oben dieses Shared Access Signature Technical Summit Table Storage. Und hier unten hätte ich den geheimen Wert, auf den ich jetzt nicht klicken möchte. Das ist nämlich jetzt genau dieser Connection String, der spezifisch ist für meine Anwendung. Die Anwendung selbst, das habe ich hier besonders einfach gehalten, um zu zeigen, wie das funktioniert, weiß nur, ich scroll hier, zoom hier etwas mehr rein und dann seht ihr das. Die weiß genau zwei Sachen. Und zwar, die weiß einerseits, wie mein Key Vault heißt, in diesem Fall Technical Summit Vault.azure.net, und die weiß, wie das Secret heißt. Und über dieses Key Vault, das ist eine einzige Zeile Code, hole ich mir das Secret aus dem Key Vault. Jetzt stellt sich die Frage, ja, wie ist das Key Vault gesichert? Antwort: Azure Active Directory. Ihr müsst jetzt nicht groß Azure Active Directory deployen. Ihr könnt, jede Azure Subscription hat ein Azure Active Directory. Aber die Key Vaults sind geschützt über sogenannte Service Principles, also Accounts, die nicht einem Benutzer zugeordnet sind, sondern einem User einer Applikation zugeordnet sind. Deshalb Service Principle, Service wie ein Applikationsservice. Dieses Service Principle wird vom Azure Portal vollautomatisch erstellt und alles, was ich tun muss, ich muss ein paar wenige Zeilen Code schreiben und die werde ich euch hier zeigen, mit Hilfe von ADAL, von Active Directory Authentication Library, ist alles, was ich tun muss, dass ich mich einmal über meine Client-ID und Client-Secret bei Azure Active Directory anmelde. Es ist nicht notwendig, dass ich diese Client im Sinne von Applikations-Client, nicht Client im Sinne von User. Ja. Diese Client-ID und Secret verwaltet mein Key Vault für mich, mein Azure Active Directory für mich, und mit Hilfe von diesen Client-ID und Secret kann ich auf den Key Vault zugreifen und von dort die Keys rausholen. Vorteil: Ich kann jederzeit in Azure, hier herüben, diese Keys mit einer neuen Version vergeben. Wir wissen ja alle, eigentlich sollte man Passwörter, Zertifikate und Ähnliches regelmäßig verändern. Sie könnten in falsche Hände geraten. Aber das ist doch furchtbar. Wir wissen, das ist verteilt über 17 verschiedene Web-Services, gerade in einer Microservice-Architektur wissen wir nie, wo was zu Hause ist. Das ist Sinn von Key Vault. Ich fasse an einer Stelle in Azure alle meine Secrets zusammen, auf die hat niemand Zugriff, auch kein Developer. Ja? Und diese Secrets kann ich hier sehr einfach versionieren, ohne dass ich die Applikation neu deployen oder verändern muss. Ich finde, Key Vault ist wirklich eine nützliche Ergänzung für das Server-Backend. Und genau das macht meine Applikation. Die Tatsache, dass wir vorher bei Postman ein paar Produkte herausbekommen haben, zeigt, dass Key Vault funktioniert. Sonst hätte ich nämlich keine Verbindung zu meinem Table Storage aufbauen können. Schön. Schauen wir mal, ob unser Deployment auch tatsächlich funktioniert hat. Ich schaue jetzt mal rein auf meine TechSummit API, genau hier. Und da werden wir das mal ausprobieren und sagen hier API Products und hoffen wir, jawohl, funktioniert. Das ist jetzt genau die Applikation, die wir vollautomatisch über den Build-Prozess bis hin zum Release-Prozess rausgeschickt haben an Azure App Services. Das war unser Ziel an dieser Stelle. Jetzt ist es so eine Sache, jetzt haben wir unsere Web-Applikation hier am Laufen, das funktioniert ja wunderbar und jetzt ruft uns ein Kunde an und sagt, oh, die Web-Applikation ist viel zu langsam, nichts geht, wir haben ein Problem, irgendein Absturz, was auch immer. Ich meine, wahrscheinlich passiert es bei euch nie, bei uns passiert es manchmal, wir machen Fehler und dann muss man irgendwie rausfinden, was ist Sache. Wir brauchen Monitoring, wir brauchen Logging und Ähnliches. Und genau dafür gibt es wieder in der Cloud ein aus meiner Sicht hervorragend geeignetes Service. Dieses Service hilft mir, erstens, wenn ich die Applikation schon deployed habe, aber sie hilft mir auch schon davor. Hier geht es nämlich konkret um das Thema Application Insights. Application Insights, es ist verlinkt in meinen Unterlagen, könnt ihr euch anschauen, falls ihr es noch nie gesehen habt, ist hinzufügen von ein paar NuGet-Packages und eine einzige Konfigurationsdatei. Diese Konfigurationsdatei seht ihr hier, die ist an sich ziemlich unwichtig, das generieren alles die NuGet-Packages, was ihr hier seht, diesen ganzen Code, den braucht ihr nicht selbst zu schreiben. Das einzig Wichtige ist der Kollege hier, der Instrumentation Key. Dieser Instrumentation Key verknüpft meine Applikation mit einem Application Insights in Azure. Wenn ich also hier in mein Azure rübergehe, dann finden wir hier Application Insights und neu ist, dass Application Insights mittlerweile auch in Europa verfügbar ist und man nicht mehr in Application Insights alles nach Amerika schicken muss. Das war bis vor kurzem noch so. Jetzt habe ich hier auch Application Insights in Western Europe laufen. Hier seht ihr genau diese Instrumentation Key, den ich an dieser Stelle eingetragen habe. Jetzt habe ich hier den Debugger laufen und ich kann hier Application Insights. Genau, Application Insights Search. Ich kann hier schon während der Entwicklungszeit, da muss ich noch gar nichts deployed haben, von Application Insights profitieren. Mein Visual Studio hängt sich nämlich automatisch in diesen Application Insights Logging Manager rein und hört auf alle Events, die passieren. Was sind jetzt solche Events? Ein Application Insight Event ist jeder HTTP-Request. Ein Application Insight Event ist jeder Request auf ein Dependent Service, zum Beispiel HTTP-Request auf Table Storage, SQL Query auf eine Datenbank, eine weitere API, die in einer Microservices-Architektur abgefragt wird. All das sind Dependent Requests. Natürlich Unhandled Exceptions und ähnliche Dinge. Wenn ihr eigene Server betreibt, auch CPU-Auslastung, Memory und ähnliches. Wenn ich jetzt hier mal reingehe und ein paar Mal diese Produkte abfrage, schauen wir mal, ob es klappt. Ob ich die Produkte auch wirklich zurückbekomme. Jawohl, bekomme ich zurück. Ich mache einfach ein paar Requests. Und wenn ich jetzt hier meine Daten aktualisiere, dann seht ihr an dieser Stelle, dass mir Application Insights genau zeigt, was Sache ist. Er sagt mir hier zum Beispiel, Rainer, es hat hier einen Request gegeben auf AP Products und der hat gedauert 26 Millisekunden. Ich kann da draufklicken und sehe an dieser Stelle alle Details. Woher ist dieser Request gekommen? Und ich kann hier auch mit einem Klick All requests for this operation, alle requests, die, oh, das wollte ich jetzt nicht, sorry. Ich wollte all telemetry for this operation. Ich kann dir mit einem Klick die Frage stellen, was hast du denn alles im Kontext dieses einen Requests für mich gespeichert? Da sehen wir, vom Kunden ist gekommen ein Get auf AP Products und im Hintergrund haben wir auf Table Store zugegriffen. Und jetzt stelle ich mir die Frage, naja, dieser Request an der Stelle, warum ist der so lange? Warum hat der so lange gedauert? Und dann sehen wir mit einem Klick hier, dass der Request in Summe 26 Millisekunden gedauert hat und 21 Millisekunden davon war der Dependent Request auf Table Storage. Das ist der Insight, den ich hier von Application Insights bekomme und ich schreibe dafür nicht eine Zeile Code. Ich füge ein paar NuGet-Packages hinzu. Das ist schon eine sehr nette Sache. Das hilft mir während der Entwicklungszeit. Das ist auch alles ganz nett. Aber was ist, wenn dieses Zeugs dann wirklich in der Cloud läuft? Wir haben es ja schon in die Cloud deployed. Um das zu demonstrieren, habe ich etwas weiteres vorbereitet. Nächste Demo. Einen Web-Test und einen Load-Test. Zugegeben. Der Web-Test ist relativ trivial an der Stelle. Der fragt einfach meine Produkte ab und er fügt hier eine Order ein. Ja, eine Order, die ein Produkt. Es ist vollkommen egal, was er tut. Es geht einfach darum, wir haben einen Web-Test. Ich kann den gerne mal durchführen und wenn alles gut geht, dann sollten wir eigentlich zwei grüne Häkchen bekommen. Nach wenigen Sekunden ist dieser Test funktional erledigt. Langweilig. Was viel spannender ist, ist, dass wir an dieser Stelle, wir sehen es hier angedeutet, einen Load-Test erstellen können. Dieser Load-Test, den habe ich wieder verknüpft mit meinem West Europe Data Center. Das heißt, mein Load-Test ist so konfiguriert, wenn ihr einen neuen Load-Test anlegt, ist das gleich auf der ersten Seite sehr prominent. Microsoft möchte, dass ihr Last testet in VSTS. Da habe ich einfach gewählt, ja, nimm meinen VSTS-Account in West Europe und mach den Load-Test dort. Und was ich jetzt tun kann, ist, ich kann diesen Last-Test laufen lassen. Und statt dass die Test-Agents, die bei mir Last generieren, in meinem lokalen Netz laufen zu lassen, lasse ich an dieser Stelle jetzt meine Agents von Microsoft, von VSTS bereitstellen. Das wird hoffentlich in wenigen Momenten soweit sein. Im schlimmsten Fall muss ich meine Credentials nochmal eingeben. Das klicke ich nämlich heute gerade zum ersten Mal an. Eine Cloud-Session ohne Cloud ist immer so eine Sache. Ja, während der hier beginnt, können wir uns ja mal in Azure umschauen, wie so Application Insights dann auszuwerten ist. Was ihr hier zum Beispiel seht, ich nehme jetzt einfach mal die letzten 24 Stunden, dann seht ihr schon, dass ich da eine ganze Menge Requests weggeschickt habe. Ihr seht, hier sind zum Beispiel Fehler aufgetreten. Klicken wir da mal rein, dann sehen wir an der Stelle, haben wir eine Server Exception. Ich klicke hier nochmal rein. Hier seht ihr jetzt die entsprechende Exception, die ist bewusst im Code drinnen, die habe natürlich eingebaut. Und jetzt könnte es sein, dass ich mir genau die Frage stelle, bitte wo in meinem Code ist es da gestern um 21 Uhr, da bin ich in Oslo im Hotel gesessen und habe die Demo nochmal durchgespielt, zu einer Exception gekommen. Da kann ich jetzt hier runtergehen und sagen, gib mir bitte die gesamte Telemetrie für diese Exception an der Stelle. Dann klicke ich hier drauf und ich sehe hier, klicke hier rein, das war eine Order, das ist genau die Order, die hier reingekommen ist, da ist die Exception aufgetreten, kann mir hier die Exception ansehen, sehe den Call-Stack, wo das aufgetreten ist, das ist irgendwo im Orders-Controller und ich kann mir auch die Details dieses einen Requests ansehen. Was wir im Moment machen, ist Application Insights rein am Server zu sammeln. Wir können aber auch über eine eigene von Microsoft bereitgestellte JavaScript-Library ähnliche Telemetrie bis zum Client abfragen. Und dann sehe ich nicht nur, was am Server an Exceptions passiert ist, sondern auch, was am Client an Exceptions passiert ist. Das ist die Experience, die ich hier habe, wenn ich jetzt im Nachhinein quasi without replaying einfach zurück in die Vergangenheit schaue und schaue, was ist denn gestern passiert. Ja, genau. Seht ihr, er hat meinen Account hat er nicht mehr, den hat er vergessen. Schauen wir mal. Jetzt kann er sich verbinden. Er lädt jetzt ein paar Dateien hoch. Wunderbar. Und jetzt ist unser Last-Test gequeued. Hoffentlich geht sich das alles aus. An sich reagiert er relativ schnell. Er sollte in wenigen Momenten anfangen mit seinem Last-Test. Ich habe in der Zwischenzeit Zeit, hier in Application Insights noch ein paar Dinge herzuzeigen. Es ist ja ganz nett, wenn man sich solche Dashboards zusammenstellt und man kann hier verschiedene KPIs hinzufügen, man kann sich das alles auf die Titelseite seines Azure-Portals anordnen. Das ist wirklich eine grafisch schöne Art, dass man sich seine Daten visualisiert. Aber in der Praxis brauchen wir relativ häufig diesen Kollegen hier. Das ist nämlich Application Insights Analytics. Was ich hier nämlich machen kann, ist, ich kann beispielsweise kleine Queries durchführen. Ich werde hier nicht ins Detail gehen, aber ihr seht, es gibt hier eine eigene Query Language, mit der ich auf diese Application Insights Events zugreifen kann. Wenn ich hier nochmal auf die Homepage gehe und mal etwas Interessanteres mache, wie sieht es mit Performance aus, dann wie gesagt, es ist nicht meine Aufgabe und mein Ziel, euch hier Application Insights im Detail nahezubringen, sondern mein Ziel ist es, dass ihr seht, dass diese Cloud Services wirklich hilfreich sind, wenn ich meine Applikation draußen laufen habe. Und hier seht ihr eine etwas komplexere Abfrage, die letzten 24 Stunden berücksichtigt, dann eine statistische Analyse der 50%, 90%, 95% durchführt und das Ganze als Timechart rendert. Und wir haben zum Beispiel für unsere eigenen Applikationen ein ganzes Set an Queries, von denen wir wissen, sie sind für uns spezifisch von Interesse und notwendig und so können wir dann immer gut im Blick behalten, was denn auf unseren Webseiten, auf unseren Webfarmen alles los ist. By the way, unser Last-Test in der Cloud, Last in der Cloud generiert, läuft hier wunderbar, tut genau das, was wir wollen. Und warum ich den hier gestartet habe, ist nämlich meine letzte Demo hier, was Application Insights betrifft. Das ist nämlich das Live Metric Streaming. Live Metric Streaming heißt, dass sich dieses Dashboard, das ich nicht programmiert habe, das kommt einfach, jetzt an meine Application Insights dranhängt und mir in diesem Fall zeigt, was los ist. Also wir sehen jetzt gerade die generierte Last durch unseren Load-Test. Deshalb wollte ich den Load-Test starten. Ihr seht die Requests per Second, ihr seht die Request Duration, ihr würdet hier sofort sehen, wie viele Requests failed sind. Das ist etwas bei einer wirklich heiklen Applikation, wenn es gerade wirklich um was geht, keine Ahnung, ein Shop in der Weihnachtszeit, der immer online sein muss, da ist dieses Dashboard sehr interessant und hilft mir, dass ich einen Überblick behalte, was auf meiner Webseite so los ist. Schön, den können wir jetzt in aller Ruhe hier fertig durchlaufen lassen. Ich möchte die letzten 10 Minuten mit euch gemeinsam in die Client-Programmierung einsteigen und schauen, was wir am Client alles anstellen können. Ich habe hier einen kleinen Angular 2 Client vorbereitet. der sieht so aus, ich kann sie auch herzeigen, zoomen wir da mal rein, der tut wirklich nicht viel. Es ist einfach nur eine Liste von Products. Der macht einen HTTP-Request auf unsere Web-API und stellt eine Liste von Produkten dar. Für die, die noch nie Angular programmiert haben, das sieht dann im Template so aus, da schreibt man einfach rein, ng4 let p of product und dann holt er sich, dann macht er das entsprechende Data-Binding und so sieht der TypeScript-Code aus. Das ist ein Einzeiler, man sagt hier einfach, gib mir das HTTP-Service, mach einen Get auf diese Products und dann spiel die hier in diesen Member rein, auf den dann das Data Binding angewandt wird. Das ist alles, was dieses Ding tut. Und zugegeben, es ist jetzt grafisch nicht das Tollste der Welt. Ich kann sie einfach mal bei mir lokal starten. Ich verwende hier übrigens die Angular CLI, die im Hintergrund Webpack verwendet. Das heißt, deshalb habe ich mich für Angular 2 entschieden. Ich wollte nicht irgendeine Mini-Applikation machen, wo keine Komplexität drinnen ist. Das ist Webpack mit allen Möglichkeiten, die Webpack bietet, auch wenn die Applikation klein ist. Es ist vollwertiges Angular 2. Und ich zeige euch mal, wie dieses Ding aussieht. Wenn wir hier raufscrollen und auf 4200 mal hier unseren Webserver starten, dann haben wir hoffentlich Glück und sehen, jawohl, drei Produkte, spannendes UI, ich bin kein Webdesigner. Ja, das Prinzip sollte klar sein. Okay, dieses Zeugs möchte ich jetzt gerne bilden. Das mache ich wie folgt. Ich kann hier, wo habe ich es hier, in meinem Azure, wo bin ich? Ah, im VSDS, Moment, ich muss den richtigen Tab finden, genau hier bin ich drinnen, kann ich mir einen eigenen Bildprozess bauen und das Schöne ist, dass dieser Bildprozess, wo habe ich mein, genau hier, Edit, dieser Bildprozess beherrscht nicht nur die typischen Dinge bezüglich MS Build und C#, sondern der beherrscht auch eine ganze Menge, was Webtechnologie betrifft. Der beherrscht Gulp, der beherrscht Grunt. Oder in unserem Fall mache ich hier zwei Steps, nämlich ein NPM Install und ein ng Build. Schauen wir uns an. NPM Install muss ich, glaube ich, niemandem erklären, oder? Das sollte bei Web-Developern klar sein. ng Build ist in Wirklichkeit ein NPM Run eines Skripts namens BuildProd. Schauen wir uns dieses Skript an, wenn ich hier in mein Package.json reinschaue, dann seht ihr an dieser Stelle, dass das nichts anderes ist als Angular CLI Build. Für die, die jetzt Angular nicht kennen, das ist so richtig harter Stoff. Ja? Das ist Webpack mit solchen Konfigurationsdateien, mit Tree-Shaking und allem drum und dran. Also das ist wirklich keine einfache Sache, die hier im Hintergrund läuft. Aber aus Sicht des Builds ist es einfach ein Aufruf von Webpack. Und ihr könnt euch mit dem gewohnten Webpack-Tooling helfen, so wie ihr es eben machen wollt. Nur ich möchte einen Schritt weiter gehen. Ich möchte aus dem, was dann rauskommt, nämlich aus dem Dist-Folder, auch gleich ein Docker-Image bauen. Wer von euch weiß denn schon ungefähr, was Docker ist? Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, wunderbar. Also, für die, die Docker noch nicht haben, unbedingt anschauen, ist das Coolste, seit es Schokolade gibt. Also, ohne Docker mag ich irgendwie nicht mehr arbeiten. Und an der Stelle wollte ich euch auch zeigen, wenn ihr Docker-basierte Dinge laufen lassen wollt, egal ob Server- oder Client-seitig, dann könnt ihr hier eigene Docker-Build-Steps einbauen in euer VSTS. Automatisierter Bild und hier sagt man einfach, bau ein Image, ihr gebt das Docker-File an, ich zeige euch das Docker-File in meinem Beispiel hier, das ist nicht wirklich kompliziert, das ist nämlich genau ein Zweizeiler, ich verwende einen Linux-basierten Webserver, Nginx, sehr leichtgewichtig, sehr klein, keine Intelligenz dahinter, kein .NET, es ist eine Single-Page-App, alles was ich tun muss, ist ein paar statische Webseiten servicieren und ich kopiere das Ergebnis meines Webpack-Prozesses, das kopiere ich einfach in das Standard-Verzeichnis von Nginx, um es einfach zu halten. Dieses Image, da gehe ich dann als nächstes her und pushe dieses Image raus in den Docker-Hub. Der Docker-Hub, für die, die jetzt noch nicht so viel Docker-Erfahrung haben, ist nichts anderes als GitHub, nur verwalte ich dort nicht meinen Quellcode, sondern ich verwalte dort meine Docker-Images. Dort finde ich Docker-Images für PHP, für Node, für Microsoft.NET, für IIS, für SQL Server, für Tomcat, für was immer ihr euch vorstellen könnt, gibt es am Docker-Hub fertige Images dafür. Und was ich gerne möchte, ist, dass in meinem Account da drinnen am Ende von dem Bildprozess hier mein fertiges Image mit meiner Web-Applikation da ist. Und genau das möchte ich automatisiert bilden. Starten wir diesen Bild und schauen wir, ob ich Glück habe oder nicht. Ob meine Demo klappt oder nicht. Wir werden hier einen neuen Build queuen. Und eine Kleinigkeit möchte ich euch jetzt darauf hinweisen. Hier an dieser Stelle verwende ich nämlich jetzt nicht die Hosted Queue, sondern ich verwende eine Queue namens Default. Und das ist wichtig, das wird uns nämlich dann noch kurz beschäftigen. Hups. Jetzt Queue New Build. Ach so, ja, ich habe keine Änderung durchgeführt, ist schon gut so. So, und jetzt sollte ein Bild laufen. Die Sache ist die, wenn ihr Docker bauen wollt, ja, was? Second Position in Queue? Ernsthaft? Und wer ist auf erster Position in Queue? Ah, habe ich vielleicht doch auf OK geklickt? Ja, da läuft gerade einer. Ja, okay, dann habe ich einmal zu viel geklickt. Hier seht ihr jetzt den Output von unserem ng-build. Das ist jetzt Angular, das ist Webpack, das hier im Hintergrund läuft. Jetzt wird gleich unser Tree-Shaking beginnen. Da werden 100.000 gelbe Meldungen auf dem Bildschirm kommen, weil da alles Mögliche an JavaScript wegoptimiert. Aber worauf ich hinaus wollte ist, das Zeugs hier drinnen läuft nicht unter Windows. Ja? Sondern was ich hier gemacht habe, ist, ich habe mir hier in der Azure Cloud eine kleine VM angelegt und diese VM läuft mit Ubuntu und dort drinnen, unter Ubuntu, lasse ich meinen Linux-basierten Build-Controller laufen. Allerdings, ehrlich gesagt, ich bin ein Parse-Fan. Ich habe keine Lust, VSTS-Build-Agents selbst anzulegen. Das Coole ist, dass es von Microsoft mittlerweile ein fertiges Image gibt, das Image namens Microsoft VSTS Agent. Fix fertig. Ihr braucht nur diesen VSTS Agent Docker Container zu starten, übergebt dem User und Passwort von VSTS, der verbindet sich automatisch mit VSTS, registriert sich dort als Build Agent und steht bereit für Docker Workload, Node Workload, alles was ihr eben so tun wollt. Ich musste nichts dafür tun, es ist genau eine Zeile Code, wenn ihr wissen wollt, wie die aussieht, schaut auf mein GitHub-Repo, Docker Run, zwei Parameter, ein Volume Mapping, fertig ist es. Und damit habe ich meinen Agent hier laufen, ich zeige euch das, Docker PS-A. Hier seht ihr an dieser Stelle, läuft dieser kleine VSTS-Agent, der ist verbunden mit meinem VSTS und der kümmert sich hier darum, dass auch tatsächlich die Docker-Workload gemacht wird. Wir haben also hier jetzt eine durchgängige Kette. Ich programmiere Angular CLI, ich programmiere Angular in meinem Visual Studio Code, push das Ganze raus auf GitHub. GitHub sagt meinem VSTS Bescheid, hey, Bildprozess ist anzustoßen. Bildprozess orchestriert sich mit dem Linux-basierten Docker-System und startet dort die entsprechenden Bash-Scripts, um sowohl das Webpack durchzuführen, als auch das Docker-Image zu bauen und zu pushen. Und schauen wir mal, wenn ich hier rüber gehe und auf F5 drücke, dann haben wir jetzt hier live gebaut unser Docker-Image mit genau unserem Angular CLI-Client, den wir haben. Jetzt haben wir ein Docker-Image und was tun wir mit einem Docker-Image? Ja, natürlich, wir packen es in die Cloud. Das wird jetzt meine letzte Demo sein. Wir gehen hier in Azure. Genau hier. Und wie ihr möglicherweise wisst, Azure App Services gibt es mittlerweile nicht nur unter Windows, sondern auch unter Linux. Und alles, was ich tun muss, wenn ich mal ein Docker-Image habe, ist, dass ich hergehe und sage, das ist jetzt mein, was weiß du nicht, Tech Summit Live. Ist dieser Name noch frei? Ja, ist frei. Und hier sage ich, bitte hol dir mein Docker-Image aus dem Docker-Hub. Das heißt, ich gehe hier rüber, wo habe ich ihn denn? Ich habe ihn schon vergessen, wie habe ich ihn hier genannt? Mein Docker-Image, das ich gepostet habe, heißt so. Das ist der, den ich drüben habe. Den gebe ich ihm hier. Okay. Create. Ich erstelle jetzt an dieser Stelle eine Web-App, Container as a Service, also ich brauche für den Betrieb keinen Docker-Host, kein Kubernetes, kein irgendwie Mesos 4 DCOS oder sonst irgendwelche komplizierten Dinge, die ich in der Cloud füttern und streicheln und am Leben halten müsste oder ähnliches. Das managt Microsoft für mich. Ich habe jetzt, wenn alles gut geht, an der Stelle, lasst mich das kurz aktualisieren, jawohl, hier Tech Summit Live und da surfen wir jetzt hin und schauen wir, was passiert. Loading Technical Summit Products, wuhu. Das ist jetzt der vollautomatisch gebaute Docker-Container, released, gepusht durch VSTS in den Docker-Hub und betrieben zurück in Azure in App Services auf Linux. Mit dieser Demo wollte, oder mit dieser Serie an Demos wollte ich euch zeigen, dass man in 60 Minuten eine ganze Menge zustande bringen kann, wenn man sich auf die Power der Cloud verlässt. Wir machen Bildautomatisierung mit dem Hosted Build Controller für unseren gesamten C-Sharp-Code, auch für unseren gesamten Web-Code. Es gibt noch eine Menge mehr, was man tun könnte, wenn man mehr Zeit hat. Beispielsweise gibt es sehr schöne Dienste, mit denen man clientseitige Tests, sowohl Unit-Tests als auch Selenium User Interface Automatisierungstests in der Cloud laufen kann, lassen kann. Wir verwenden zum Beispiel ein Drittanbieter-Service namens Source Labs für genau diesen Zweck. Es ist mittlerweile ein Kinderspiel, dass man so Dinge wie Qualitätssicherungsmaßnahmen wie SonarCube beispielsweise fixfertig in Docker laufen lässt. Dafür gibt es einfach ein fixfertiges Docker-Image, das voll kompatibel mit Azure SQL Database ist. Also auch für SonarCube brauche ich nichts zu installieren, brauche mich nicht um ein Backup kümmern, sondern all das übernehmen mir diese gemanagten Cloud-Dienste. Ich weiß schon, dass wir uns manchmal fragen, ist es das wert, dass wir so viel Kontrolle aufgeben bei diesen PaaS-Diensten? Ist es das wert, dass wir doch ein paar Datenschutzprobleme haben? Ich wollte mit dieser Session erstens mal vielleicht da oder dort Akzente setzen, euch Tools zeigen, vermitteln, was alles geht, aber auf der anderen Seite auch zeigen, dass man schon, wie die Amerikaner sagen, standing on the shoulders of giants ist, wenn man auf diesen Diensten aufsetzt, und man ist schon einigermaßen produktiv, wenn man diese Dienste richtig einzusetzen weiß. Ich hoffe, diese 60 Minuten waren kurzweilig, interessant und es war ein gutes Format. Es war zwar ein wenig ein Risiko, eine Demo ist ein wenig geholpert, aber es ist dann schlussendlich alles gut gegangen. Danke, dass ihr hier wart, wünsche euch noch einen wunderschönen Tech Summit und natürlich stehe ich euch im Anschluss für Fragen noch gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank.